ARD. SWR 2 Forum.
Brahms und die Melancholie. Macht Schwermut Künstler kreativ? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Katharina Eickhoff. Hallo. Brahms in allen seinen Facetten ist in diesem Jahr das große Festivalthema hier beim Heidelberger Frühling. Wir sind mit dem SWR 2 Forum vor Ort im Festivalzentrum in der neuen Universität in Heidelberg. Und wir wollen über etwas sprechen, das sehr viele Leute gerade mit der Musik von Brahms verbinden, über Melancholie und was so dazugehört. Schwermut, Sehnsucht, Einsamkeit. Frei, aber einsam, das war Brahms melancholisches Lebensmotto. Sagen uns solche romantischen Posen auch heute noch was? Wie schauen wir in unseren eher unromantischen Zeiten auf das Phänomen Melancholie? Ist sie für Künstlerinnen und Künstler heute noch relevant oder gar notwendig? Und wieso erwischt uns die Musik von Brahms dann doch immer wieder mit ihrer süßen Schwermut? Zwei Gäste habe ich hier, mit denen ich das besprechen kann. Zum einen Professor Dr. Rainer Holm-Hadulla, Psychiater, Professor für psychotherapeutische Medizin und Kreativitätsforscher. Und Anna Lucia Richter. Sie ist eine der profiliertesten Liedsängerinnen aus Deutschland. Gerade hat sie hier beim Heidelberger Frühling einen großen Brahms-Liederabend gegeben. Anna Lucia Richter, wir reden hier über was, das wir alle kennen, das aber wohl tatsächlich leichter in Musik oder in Bildern darzustellen ist als mit Worten, Melancholie. Trotzdem ein Versuch, was ist für Sie Melancholie? Versuch einer Beschreibung?
Also ich bin ja im Gegensatz zu Herrn Holm-Hadulla keine Psychotherapeutin, Psychologin, habe sozusagen mit den Begriffen einen umgangssprachlicheren Ton. Und deswegen ist Melancholie für mich in erster Linie nicht ein Begriff, der sozusagen in die Familie der Depression gehört oder in dieses Feld oder den man medizinisch konnotiert nutzt, sondern Melancholie gehört für mich in eine Wortfamilie mit Sentimentalität, Nostalgie, Sehnsucht. Und so verwende ich den für mich auch. Und es ist kein negatives Gefühl, sondern hat für mich sehr viel auch mit Lust an Intensität und mit Lust an einem sich fallen lassen in dieses Gefühl zu tun. Und ich glaube, das ist natürlich eine der wichtigsten Emotionen für uns Künstler, eine Antriebsfeder auch, die unabdingbar ist.
Mhm. Herr Holm-Hadulla, ist Melancholie eigentlich ein medizinischer Befund?
Ja, Sie sprechen das schon an. Es ist ein Begriff mit eben sehr poetischen und sehr tiefgehenden, auch verinnerlichenden Seiten von Erfahrungen, von Gefühlen und da übrigens auch im Alltag von großer Bedeutung für das Gewahrwerden unserer Welt, sowohl der Außenwelt als auch der Innenwelt. Und wenn wir so in die Welt schauen, ich glaube, keiner von uns hat da nicht leicht mal melancholische Anwandlungen. Depressiv zum klinischen Begriff wird es erst dann, wenn diese Reizoffenheit, die auch traurige Erfahrungen, die Leid und Schmerz wahrnimmt, eben zu einer Antriebsstörung führt, zu einer Tätigkeitslosigkeit, wenn ich nichts mehr machen kann, wenn ich nicht mehr richtig schlafen kann, nicht mehr essen kann, nicht jede Hoffnung in jede Tätigkeit verliere, dann wird das zu einer Krankheit. Und dieses Gedankenbild haben Sie schon bei den alten griechischen Ärzten, ein Schüler von Aristoteles, Theophrast, sagt, alle Großen sind Melancholiker, manche sogar so sehr, dass sie krank werden. Also primär ist es ein kreativer Spannungszustand und das haben sie bis in die Moderne. Vor kurzem hat Taylor Swift getextet, my muses acquired like bruises. Also meine Musen, das Künstlerische entsteht aus dem Schmerz, aus den Wunden. My muses acquired like bruises.
Versuchen wir das jetzt mal auf das Thema des Festivals zurückzuführen, auf Johannes Brahms. Das ist ja wirklich... Also ich weiß nicht, ob wir darüber erschöpfend heute uns austauschen können, aber es ist ja interessant. Es gibt ja diesen Ausspruch, den ein Wiener Dichter getan hat. Wenn der Brahms einmal recht lustig ist, dann singt er, das Grab ist meine Freude. Jetzt, Herr Holm-Hadulla, jetzt, also die Grenzen bei der menschlichen Seele, die sind ja immer fließend und eine genaue Diagnose zu stellen, ist heute so schwierig wie früher, nehme ich an. Aber wäre Brahms nach heutigen modernen Maßstäben ein Depressionspatient?
Nicht im geringsten. Das ist ja sogar das Paradoxe, dass Sie diese ganzen Melancholielieder, auch bei Schumann, nehmen Sie aus dem Liederkreis der Dichterliebe 1840 in einem Jahr, wo er so glücklich war wie noch nie. Ja, dann kommt dann, und wenn du sprichst, ich liebe dich, so muss ich weinen bitterlich. Also Sie haben ganz viele todtraurige Lieder und Kompositionen. Nehmen Sie Mozart, der als 30-Jähriger sagt, der Tod ist mein wichtigster Begleiter, ja, und dann Messen komponiert, ja. Und das ist überhaupt nicht mit der Stimmung kongruent.
Also das heißt, Melancholie als, sagen wir mal, als musikalisches Phänomen entspringt gar nicht unbedingt immer einem in dem Moment melancholischen Schaffenden. Ne?
Es könnte vielleicht sogar umgekehrt sein, dass sie sich diesen melancholischen Tiefen der Verzweiflung überhaupt nur widmen können, wenn sie eine gewisse Offenheit haben. Das sehen wir ja auch als Teilnehmer dieses wunderbaren Festivals. Ja, wir gehen durch traurige Lieder, ja, wir hören uns das an und sind dann irgendwie beseelt.
Ich muss nachfragen, Sie haben vorhin schon gesagt, das ist also seit der Antike ein Topos, dass große Männer Melancholiker waren. Frauen hatten sowas offenbar nicht.
Ich wollte gleich ergänzen, mittlerweile auch Frauen. Deswegen habe ich im Zitat auch vorhin die Männer weggelassen.
Ja, also es ist ja aber auch klar, es ist ganz praktisch, glaube ich. Melancholie muss man sich ja auch leisten können, auf eine Art. Ne? Also ich meine, wenn ich zu Hause zwei kleine Kinder und einen meckernden Mann habe, dann kann ich mir wahrscheinlich Melancholie, selbst wenn ich künstlerisch tätig bin, vielleicht nicht so leisten wie, ich weiß es nicht.
Ich glaube, das ist eine der großen Chancen der Musik oder der Kunst allgemein, eben sich mit dieser Emotion so in der Tiefe auseinanderzusetzen und eben als Zuhörer einfach nur vielleicht zwei Stunden in einem Konzert mich so fallen zu lassen. Und ich glaube, das ist in heutiger Zeit vielleicht sogar noch wichtiger, dass wir diese Möglichkeit erschaffen in der Kunst, weil sie im Alltag immer weniger Freiraum bekommt. Wir sind alle mittlerweile so oft mit der Selbstdarstellung beschäftigt, Instagram, Social Media, alles muss in 30 Sekunden passen und jeder muss zeigen, wie perfekt sein Leben ist und wie glücklich alle sind. Und diese Tiefe, die durch diese Emotionen entsteht und auch die Selbstreflexion, die dadurch anfängt, arbeiten zu können, sich so fallen zu lassen, braucht erstmal einen großen Mut zur Offenheit. Und das ist etwas, was ich in Liederabenden merke, dass das nicht nur mir auf der Bühne, sondern auch dem Publikum wahnsinnig oft abhanden kommt im Alltag und was dadurch ganz besonders schön ist zu erleben in der Gemeinschaft, zum Beispiel in Liederabenden, dieses sich gemeinsam öffnen für diese großen, intensiven Gefühle, die jenseits der Oberflächlichkeit im Alltag dann zu tragen kommen.
Ich finde das ganz wichtig. Also das ist es ja auch das, was uns hier zusammenführt, dass wir über diese Konzerte, über die Texte, über die Musik Gefühle haben, entwickeln und aber auch Beziehungen. Das sind ja nicht nur unsere Gefühle, dass wir haben den schönen Begriff der Verinnerlichung. Wir leben in einer sehr veräußerlichten Zeit. Beziehungen werden angeklickt oder wieder weggeklickt, ja. Und dass über die Kunst tatsächlich Beziehungen zu dem werden, was sie sind. Und da ist natürlich Brahms ein großes Beispiel, der ja über seine Musik, seine ganze Beziehungswelt zu Clara Schumann, zu Josef Joachim, zu den ganzen Freunden, zu den jungen Sängerinnen, zu seinen Chorsängerinnen, das ist über Musik möglich geworden und über die Texte, wären das banale Beziehungen gewesen. Und jetzt zu den Frauen und der Melancholie. Clara Schumann hat, glaube ich, Brahms mit ihren Gefühlen, mit ihren melancholischen überfordert. Es gibt Briefe, ja, wo Brahms sagt, also du mit deinen Leidenschaften, sowohl der melancholische Enthusiasmus als auch der erotische Enthusiasmus, das war ihm zu viel. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Da haben wir Texte und Clara Schumann war ja eine sehr starke Frau. Sie hat diese Liebelei mit Brahms fing an, da war sie mit dem 7. Kind schwanger und relativ früh nach Geburt des 7. Kindes, 1854 im Juni, geht sie sofort wieder aus Konzertreise und dann ist sie zunächst auch die Trauer, die sie verspürt, ja, über Robert, der in eine Nervenheilanstalt halt eingeliefert wird, aber auch die unglaubliche Intensität. Und Clara Schumann war ja auch ein Beispiel einer Melancholikerin im ganz aktiven, kreativen Sinne. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, sie hat ja auch immer sehr starke Auftrittsangst. Ja? Mhm. Sie ist überall mit der Kutsche nach Petersburg im Winter zum Vorspielen und hatte trotzdem Angst und fand sich nie richtig gut genug. Also sie war, glaube ich, schon eine klassische, kraftvolle, poetische Melancholikerin.
Mhm. Ich glaube, das ist ganz oft auch sehr unterschiedlich, wie solche Seiten wahrgenommen werden bei Männern oder bei Frauen. Wenn Frauen melancholisch wirken, dann wird das mit Schwäche verbunden oder mit Hysterie. Mhm. Aber bei Männern wird es viel mehr anerkannt als so ein starker Mensch, der auch mal eine weiche Seite hat. Bei Frauen ist es viel, viel schwieriger, anerkannt und autoritär zu wirken, wenn man auch mal eine weiche Seite zeigt. Ich meine, auch Clara Schumann ist ja Ewigkeiten lang als Hexe verschrien worden, Karriere geil und wurde immer negativ bewertet, bis man jetzt mal auf dem Stand ist zu sagen, das war einfach eine unglaublich starke Frau, die sehr viel geleistet hat auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wäre sie ein Mann gewesen, wäre über sie ganz anders diskutiert worden.
Wenn wir es mal ins Grundsätzliche drehen jetzt, ist Neigung zur Melancholie überhaupt die Voraussetzung für Schaffenskraft, für Kreativität?
Ich glaube, Gefühlsoffenheit ist Voraussetzung. Ja. Und da gehört Melancholie dann mit dazu. Also ich erinnere mich, dass ich als 16-Jährige Anfang meines Jungstudiums eine Phase hatte, wo ich ein melancholisches Stück nach dem anderen singen wollte, bis wirklich meine Lehrerin gesagt hat, kannst du jetzt bitte auch mal etwas Helleres singen? Ich wollte nur Pamina, Zerfließe, diese ganzen großen, dunklen Werke, weil ich mich so da reingraben konnte und so diesen Lustschmerz der Melancholie empfinden wollte. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Künstlern phasenweise immer wieder, dass man über diese Gefühle, diese Verletzlichkeit herstellt, die es braucht, um Inspiration zu finden, um kreativ zu sein. Diese Verletzlichkeit ist, glaube ich, einfach Grundvoraussetzung als Künstler.
Ja. Bei Brahms kommen wir ja tatsächlich irgendwann mit diesem Bild dieses leidenden Künstlers. Das ist ja so ein Topos, den man eigentlich immer gerne hat. So Kunst entsteht aus Leiden und der Künstler hat sich einfach verzehrt und auch geopfert. Da kommt man bei Brahms ja irgendwann nicht weiter.
Brahms ist ein Beispiel, dass es genau umgekehrt ist. Ja. Also, dass über die Kunst die Schaffenden, aber auch die Rezipienten, die Zuhörenden, Zusehenden zu einer Art von höherer Gesundheit gelangen. Das ist ein Begriff von Friedrich Nietzsche, aber ich finde das sehr wichtig. Also in der Kunst erlangen wir eine Form der Bewältigung, Verinnerlichung von Erfahrung, aber auch Lösung, Katharsis, die wir sonst im Leben nicht so bekommen. Deswegen ist Kunst auch zu Ihrer Frage zu kommen tatsächlich ein Gesundheitsfaktor. Ja? Eben nicht im Sinne des abgehoben Weltabgewandten, sondern im Sinne auch der Verknüpfung mit der Welt. Goethe sagte mal sehr schön, man entzieht sich der Welt durch nichts gelungener als die Kunst. Und man verknüpft sich mit der Welt durch nichts gelungener als durch die Kunst. Also über die Kunst kommen wir zu uns, aber auch die Beziehungsrealitäten. Also bei Brahms kann man sehr schön sehen, wie jetzt mit Clara, mit Josef Joachim, mit seinen ganzen Freunden, mit vielen Sängern, Sängerinnen, wie da eine ganze Welt entsteht, die ohne dieses Medium des Textes, der Musik nicht möglich gewesen wäre.
Trotzdem führt es ja nicht immer zu einem Gefühl von Selbstwirksamkeit und zu einem glücklichen Leben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Brahms mit Schubert vergleichen, dann muss man ja sagen, ich weiß nicht, Schubert würde wahrscheinlich, wenn Sie es wirklich wissenschaftlich und psychologisch betrachten, eher als Depressionspatient durchgehen, weil man ja auch weiß, dass er lange Phasen sich zurückgezogen hat und nicht auffindbar war und so. Also der hat das offensichtlich nicht so gut hinbekommen wie Brahms.
Na gut, wenn Sie den Wissenschaftler fragen, das ist einfacher als man denkt. Ja, also wir haben jetzt die Genie- und Wahnsinn-Diskussion, wie weit psychische Erkrankungen auch mit Kreativität korrelieren. Sie tun es nicht. Psychische Erkrankungen sind nur sehr, sehr häufig. Und deswegen werden sie bei Künstlern auch mehr beschrieben als im Alltag. Ja, es gibt überzeugender Statistiken. Ein amerikanischer Autor, Ludwig, 1997, schon eine ältere Studie mit 1700 Nobelpreisträgern und so weiter. Und der hat das Creativity Among Professions. Und der sagt, dass Hochkreative weniger Suizide haben, ja, weniger schwere Depressionen und so weiter. Es sei denn, sie sind in ganz besonderen Dimensionen, in besonderen Bereichen tätig, am größten gefährdet sind Dichter, die keinen Erfolg haben. Ja, also da, aber das kann man sich, da muss man auch jetzt gar nicht die Kunst befragen, sondern kann sagen, naja, naheliegend. Aber da ist wieder in dieser Genie- und Wahnsinn-Geschichte doch immer wieder sichtbar, dass viele große Künstler, auch moderne, auch in der Popkultur, die sind kreativ, nicht weil sie eine Störung haben, sondern obwohl. Das ist genauso mit Alkohol und Drogen. Es gibt ja drogensüchtige Künstler kaum in der klassischen Kultur. Ja, aber in der Popkultur schon. Also deutlich weniger als im Durchschnitt. Sie kennen wahrscheinlich einige. Aber wenn man dann genau hinschaut, sind sie kreativ außerhalb der Phasen, wo sie konsumieren. Und wenn sie hoch konsumieren, hört ihre Kreativität auf.
Aber Anna-Lucia Richter, ist es nicht sowieso so, dass Künstler und Künstlerinnen heutzutage disziplinierter sind? Also rauchen nicht, trinken nicht, machen Sport. Kunst sozusagen als eine Art Hochleistungssport.
Naja, ich glaube, man muss diszipliniert sein, wenn man in diesem Beruf längere Zeit überleben möchte und auf gutem Niveau existieren möchte. Aber also ich habe mich immer gegen diese Prämisse gewehrt, es gibt nur gute Künstler, die unglücklich sind. Und ich möchte gerne auch die Möglichkeit haben, als Mensch glücklich zu sein und trotzdem eine gute Künstlerin zu sein. Und ich glaube auch, dass es nicht stimmt, dass man unglücklich sein muss oder dieses Unglück sogar bewusst herbeiführen muss, um ein guter Künstler zu sein, sondern dass wir Künstler mit dem Unglück, was nun mal jedem Menschen ab und zu zustößt, wir haben alle schwierige Krisen im Leben zu meistern, dass Künstler damit vielleicht kreativer umgehen können und auch dadurch ein Mittel an der Hand haben, gut damit umzugehen. Das bedarf aber eben sozusagen der Disziplin, auf Abstand von sich selbst zu gehen und das zu reflektieren. Zu sagen, ich bin jetzt in einer schwierigen Phase, ich bin gerade in einer Krise, ich bin auch Künstlerin, was mache ich jetzt damit? Und natürlich braucht es innerhalb einer schweren Phase unglaubliche Disziplin, trotzdem auf die Bühne zu gehen. Wir sind ja nicht jeden Tag gleich gut gepolt für ein Konzert und trotzdem gehen wir auf die Bühne und es ist dann zu Recht dem Publikum erst einmal egal, ob gerade ein Ehestreit zu Hause herrscht oder ein Wasserrohrbruch in der Wohnung ist oder was auch immer. In dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, bin ich Künstlerin. Und natürlich kann ich dann aber nicht einfach mein Leben wegächsen. Das würde auch nicht zu einem schönen künstlerischen Ergebnis führen, sondern ich muss kreativ mit dem umgehen, was ich habe. Und deswegen glaube ich, jedes Leben ist eine Mischung aus Glück und Unglück. Und vielleicht ist das Unglück bei Künstlern manchmal prominenter zu erleben. Vielleicht gehen Künstler damit manchmal auch exhibitionistischer um, weil sie ja das Glück haben, ihrem Unglück eine andere Bedeutung zu geben durch ihren Beruf.
Das ist sehr schön formuliert. Das würde ich auch als Psychotherapeut oder auch als Mediziner voll unterstreichen. Das ist exzellent formuliert und das ist einfach auch so, dass um als Künstler auch erfolgreich zu sein, brauchen sie eben diese Stabilität und sie brauchen auch ein Stück Lebenszufriedenheit.
Also
diese Illusion, ich muss es mir schlecht gehen lassen, um dann den Kuss der Musen zu empfangen. Nehmen Sie die Großen, nehmen Sie unseren Brahms. Ja, Sie können sagen, gut, der hat abends vielleicht ein bisschen viel getrunken, aber wenn Sie dann viel trinken und Sie stehen morgens um 3 auf, ja, und gehen 2 Stunden spazieren und komponieren, das kann nicht so viel gewesen sein. Oder Robert Schumann ist um 4 aufgestanden und hat um 5 gearbeitet. Und da ist, glaube ich, schon, was Frau Richter sagt. Also ich denke, das kann man ein Stück alltäglicher sehen, dass Künstler auch ein Leben haben. Ja, und ich habe irgendwo in einem Programmheft gelesen, ja, Brahms, ist das jetzt seine Musik, ist das ein Ausdruck nicht gelebten Lebens? Jedes Leben ist irgendwo nicht gelebt. Wenn wir eine Tür durchgehen, ob wir jetzt Redakteurin sind oder Arzt oder Jurist oder Konzertbesucher, wenn wir eine Tür durchschreiten, bleiben andere verschlossen. Und ich glaube, das ist die Kunst auch des Kreativen, dass er das Gegebene dann ausarbeitet, das ihm gegeben und nicht immer nach dem sucht, was er nicht hat.
Zumal ja Brahms wohl diese Momente der Inspiration auch gar nicht als Leiden irgendwie empfunden hat, sondern im Gegenteil. Also es gibt ja Aussagen von ihm, wo er sagt, er fühlt sich wie Jesus in solchen Momenten, wie Jesus, wenn er mit Gott spricht. Mhm. Also dieses Gefühl von totaler Erfülltheit, ja. Das war für ihn, glaube ich, ein positives. Ja. Ne? Also
die Qual ist häufig so die vierte Phase des kreativen Prozesses, die Ausarbeitung.
Also es ist ja auch viel im Ofen gelandet bei
ihm. Ja, man unterscheidet zwischen Vorbereitung, Inkubation, Illumination, Ausarbeitung, Verifikation, Vorbereitung, Wissen, Lernen, Erwerben und so weiter. Inkubation, man überlässt es dann unbewussten Prozessen, Brahms, man gärt, man fühlt sich unwohl und dann hat man die Idee. Aha, das ist es. Aber das ist das relativ Leichteste an der Kreativität. Die Qual fängt dann an, aus 100 Ideen, jeder, der mal was geschrieben hat, weiß das, eine auszuwählen und die dann durchzuarbeiten oder sich für ein Musikstück zu entscheiden und das dann auszuarbeiten. Also es ist immer eine Mischung. Und dann natürlich auch dann die Fähigkeit, das auch durchzusetzen. Und wie Frau Richter sagt, da braucht man dann auch Stärke und Stabilität und auch eine gewisse Gesundheit.
Und diese Resilienz, von der Sie gesprochen haben, diese Balance zwischen Offenheit, also auch Annehmen von Kritik und gleichzeitig Resilienz zu sagen, an diesem Punkt muss ich jetzt selbstbestimmt meinen Weg gehen. Hm. Und das erlebe ich natürlich auch immer wieder auf der Bühne. Ich muss mich unglaublich öffnen. Ich muss meine Seele sozusagen den Menschen zu Füßen legen, damit eine Beziehung entstehen kann und eine Berührung entstehen kann. Und gleichzeitig aber eben auch auf mich Acht geben, damit es auf Dauer kein Ausverkauf wird, damit auch alles wieder bei mir bleiben kann. Und ich glaube zum Beispiel, dass Brahms seine langen Spaziergänge deswegen sehr, sehr klug gewählt hat, weil er immer gewechselt hat zwischen diesen sozialen Lebensphasen, wo er von unglaublich vielen Menschen umgeben war, wo er gefeiert hat, wo er offen war für ganz viele verschiedene Themen, mit seiner Bibliothek auch unglaublich belesen in vielen Bereichen war und begeistert und enthusiastisch und auf der anderen Seite dann diese Einsamkeit gesucht hat, um auch diese ganzen Eindrücke wieder zu verarbeiten und um sich selbst wieder zu finden, damit er dann wieder was zu geben hat. Dieser Wechsel zu geben und aber auch bei sich zu bleiben. Das ist vielleicht, um auf Ihre Frage von eben zurückzukommen, wo Sie meinten, dass wir Künstler heutzutage vielleicht disziplinierter sind als früher. Das ist, glaube ich, das, wo wir heutzutage noch viel mehr auf uns achten müssen. Denn dieses sich zurückziehen und dieses Einsamkeit zu suchen, um zu reflektieren, ist heute viel, viel schwerer zu finden als damals, weil wir so vielen Reizen ausgesetzt sind und weil von uns erwartet wird, dass wir Content liefern die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist auch eine Form der Disziplin, zu sagen, es gibt Zeiten, wo ich mich dem eben ausliefere und ich muss aber ganz klar für mich kämpfen, dass es auch Zeiten gibt, wo ich mich dem verschließe, damit ich wieder offen werden kann.
Das ist wirklich was man sich von Brahms abschauen kann. Ne? Ja, also das hat er unglaublich gut gekonnt.
Von allen Großen. Ich glaube übrigens nicht, dass Künstler heute mehr arbeiten und disziplinierter sein müssen. Also wenn sie die Hochbegabten, Mozart hat unglaublich Tag und Nacht gearbeitet. Ja. Goethe hat morgens um 6 angefangen und teilweise um 12 abends noch was geschrieben. Ich glaube, dass die auch eine andere Einstellung zur Arbeit hatten. Und zwar, weil Arbeit für die jetzt nicht so Arbeit und Freizeit, sondern Sie kennen ja Work-Life-Balance, ist ja eine ganz fürchterliche Geschichte. Die waren in der Arbeit bei sich. Ja. Selbst Karl Marx wollte ja die Arbeit nicht abschaffen, sondern er hat von vergegenständlichender Tätigkeit gesprochen. Also wir finden uns in der Arbeit, wir verwirklichen uns da. Was er negativ fand, ist die verdinglichte Arbeit. Also wenn wir einfach nur Rädchen funktionieren, wo wir uns gar nicht mehr spüren. Insofern glaube ich schon, das, was zermürbt, ist die verdinglichte Arbeit, in der ich mich überhaupt nicht finde. Aber ich glaube, auch die Großen, also die wirklich von den Musen geküssten, nehmen Sie Picasso oder nehmen Sie selbst in der Popkultur, Leute wie Madonna, hochdiszipliniert, Mick Jagger, hochdiszipliniert mit 20 Kilometerläufen jeden Tag und, ja, sonst übersteht man das gar nicht.
Ja, auf einem Level diszipliniert in dem Sinne, dass eben in dieser Profession Beruf und Privates nicht trennbar sind, letztlich ineinander übergehen und sich gegenseitig bedingen und gegenseitig auch Kraft geben. Und deswegen ist so viel Disziplin dann auch kein Opfer oder ein Martyrium, sondern es entsteht aus einem Überfluss an Enthusiasmus und an Inspiration. Und das gibt unglaublich viel Energie.
Ich würde gern zwei Begriffe noch in die Runde werfen, die ich im Hinblick auf Brahms und ja auch seine Melancholie, die wir, wie wir jetzt schon eingekreist haben, ihm ja nicht geschadet hat, die ich da wichtig finde. Und zwar einerseits Trost und andererseits Ironie. Ich finde, das sind zwei Begriffe oder zwei Dinge, die bei Brahms ja ganz wichtig sind. Die Melancholie in der Brahmschen Musik. Ich weiß nicht, Frau Richter, Sie können das wahrscheinlich besser beschreiben, aber ich finde ja immer, das ist etwas, was uns ergreift, aber nicht verzweifeln lässt. Irgendwo ist immer eine Rettung, es wächst das Rettende auch sozusagen.
Absolut, also das sehe ich bei Brahms, das sehe ich aber auch sehr bei Schubert, ist immer diese lächelnde Träne im Augenwinkel. Es ist nie nur schwarz und es ist nie nur weiß, sondern ja, wie ich eben sagte, dieser Lustschmerz sozusagen der Melancholie, dieses sich leidenschaftlich fallen lassen in eine Trauer, aus der man dann gereinigt hervorgeht. Und da kann man über die dunkelsten und schwärzesten Themen singen, spielen. Es tut einfach gut, sich damit in der Tiefe auseinanderzusetzen. Und natürlich, Brahms hatte eine ganz spannende Ironie eben auch. Man sieht das auch in seiner Auswahl der Volkslieder und verschiedenen Briefen und lustigen Begebenheiten. Das ist ja auch kein schwarzer Sarkasmus, sondern das ist Ironie, die zeigt, dass er auch in seiner Melancholie immer wieder auf Abstand von sich selbst gehen konnte und das dann sozusagen aus einer Distanz her belächeln konnte. Und ich glaube, das ist eben auch so eine Form der Resilienz oder des gesunden Umgangs damit, sich selber klarzumachen, ich lasse mich jetzt fallen, das ist aber sozusagen zeitlich begrenzt und ich kann das genießen und betrachten.
Herr Holmadula, wie war das mit der Ironie Brahms?
Ja, das ist nochmal ein ganz interessanter Punkt. Vielleicht ist ja schon allein das darüber sprechen, allein das Musik machen, ja, das Worte finden, auch wenn wir darüber nachdenken, schon eine Bewältigungsform des Schrecklichen. Ja, das Schreckliche wird traumatisierend, wenn wir es in keiner Weise verarbeiten können. Und das merken wir ja, wir müssen ja alle mit uns sehr vorsichtig sein in den schrecklichen Erfahrungen, die wir alle so visuell allabendlich hineingespült bekommen in unsere Seelen. Ich glaube schon allein das darüber nachdenken, das Sprechen und das Musikmachen ist eine Form der Bewältigung. Sie muss gar nicht mit dem Gestus des Ironischen oder des Humorvollen, sie ist in sich wahrscheinlich schon eine Entfernung und eine Verknüpfung. Und Goethe hat mal gesagt, in einer schweren Krise, und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab ihm mein Gott zu sagen, was er leidet.
Tasso.
Ja, und Tasso und den Anwärter in den Marienbader Elegien sagte dann, wie er leidet. Das ist nicht, dass man daher erzählt, ach, mir geht's schlecht, sondern dass man in der Gestaltung, im Gespräch, das so als Psychotherapeut weiß ich, dass das darüber reden, da geht es nicht um das Abklappern von Symptomen, sondern geht es um Ausdruck zu finden. Und da ist natürlich die Musik, auch der gesprochene Sprache in vielen Bereichen weit überlegen, weil sie unmittelbar ins Herz geht. Ja, und das merken wir ja auch als Hörer. Ja, das kann so ein melancholischer Text sein. Vielleicht sogar, ich habe sogar die Gegenthese, ich glaube, Musik oder Kunst, die nicht diesen Schmerz transportiert, ist Kitsch.
Ich möchte nochmal auf den Trost zurückkommen, weil ich mich frage, woher diese besondere Qualität bei Brahms rührt. Also ist das womöglich vielleicht sogar auch aus seinem protestantischen Wesen?
Gibt es auch so ein schönes Zitat, da beschwert sich jemand so mit dem Grabesstimmung bei Brahms, sagt jemand, also muss das denn sein, dass man nach einem protestantischen Begräbnis auch noch ein katholisches hat, wenn man Brahms gibt es irgendwo ein Zitat, ja?
Aber ich meine, es ist ja, wenn man dieses Requiem betrachtet zum Beispiel, ne, das hat natürlich eine ungeheure Traurigkeit und gleichzeitig ist dieses ganze Stück ja Trost. Darum geht es.
Eben. Ne? Und ich fürchte, Frau Eickhoff, der Tod ist ziemlich unangenehm. Ja? Und
aber das Requiem von Brahms
tröstet. Das Sterben ist angenehm, der Tod ist, glaube ich, dann emotionslos.
Genau, oder vielleicht sogar beseelend, wie Mozart sagt. Nein, aber ernsthaft, also ich glaube, wir haben ja alle diese Themen, ja, von der Geburt bis zum Abtreten, dass die Geburt ist ja, fängt ja nicht an mit einem Freudenschrei, ja, sondern mit einem Schmerzensschrei. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wenn das nicht gut funktioniert, das wissen Mütter in der Austreibungsphase, dann stirbt man. Ja? Viele Tode, ja? Manchmal sogar einen physischen und das Baby auch. Und das ist eine Unterströmung, die wir, glaube ich, häufig verleugnen. Und möglicherweise ist Kunst auch eben so tröstend, weil wir uns damit beschäftigen können und vielleicht dann auch ein seelenvolles und vielleicht eine glückliche Transformation des Schmerzens. Schelling sprach mal von der Melancholie alles menschlichen Seins. Ja? Und das klingt jetzt so dunkel, aber dann kann man das kontrastieren. Nietzsche hat mal gesagt, Glück ist eine garstige Prätension. Und wenn man diesen Standpunkt erfängt, dann lächelt man. Ist doch erstaunlich, warum, weil man mit dieser Aussage, dass Glück eigentlich Blödsinn ist, warum uns das erheitert. Weil es eben diese andere Seite mitschwingen lässt. Aber das ist das, was Sie mit Ironie und Humor gemeint haben.
Und das war ja auch wirklich eine Brahmsche Bewältigungsstrategie, die sehr auffällig war. Ne? Dass, also wo immer für ihn richtig viel Emotion drinsteckte, wo er auch besonders verletzlich war, da ist Brahms gerne ironisch geworden. Also man weiß es ja aus den Briefen, also wie heißen die vier letzten Lieder, die hat er, glaube ich, dann seine gottlosen Schnaderhupferln genannt. Und das Klavierquartett, das jetzt immer mit Werther assoziiert wird, weil er eben dem Verleger geschrieben hat, ja, ich schicke Ihnen mein Foto, das können Sie dann mich als Werther verkleidet vorne auf das vorne drauf machen. Also ironische Distanzierung. Passt Ironie also zu Melancholie, ja. Anna Lucia Richter?
Ich glaube schon. Ich glaube auch, jeder Mensch kennt das vielleicht in unterschiedlichen Abstufungen von sich selbst, dass man in Phasen, in denen es einem nicht gut geht, besonders nett mit seinen Mitmenschen umgeht und immer freundlicher wird und unter Umständen immer lustiger wird in der Gesellschaft. Als Gegengewicht zu dem Inneren und vielleicht auch, weil man niemandem anderen wünscht, dass er sich so fühlt, wie man sich in dem Moment eigentlich selbst fühlt. Das Herz wird immer größer, je älter man wird. Das finde ich unglaublich schön, weil natürlich diese ganzen Erfahrungen wachsen in einem. Und ich glaube, deswegen ist das schon so ein Punkt, dass das sich eben gegenseitig nicht ausschließt. Und wenn man...
Darf ich zu diesem Zitat was zu sagen? Das finde ich sehr schön. Mir so als Älterem fällt häufig auf, es ist schön, wenn man älter wird, man fängt an, das zu begreifen, was einmal ergriffen hat. Mhm. Ja, die Welt weitet sich. Also das Herz wird größer. Ja.
Ja. Eine Frage stellt sich mir aber doch, wir sprechen jetzt natürlich nostalgisch über dieses ganze Thema. Ist denn heute, also in der Zeit, in der wir jetzt leben, überhaupt noch Platz für sowas wie Melancholie? Ich habe manchmal das Gefühl, dass dafür keine Zeit mehr ist.
Ah, das stimmt nicht, Frau.
Na, ich glaube, man muss dafür unglaublich kämpfen, dass man sich diese Zeit nimmt.
Auch wenn Sie in die Popkultur sehen, Mick Jagger hampelt 60 Jahre über die Bühne und krakeelt, I can't get no satisfaction.
Ja. Wird dabei aber überlegen, nicht sehr melancholisch.
Was soll das denn? Ja, warten Sie mal ab. Und dann schreibt er, Painted Black, I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by and quickly look away. Also klassische schwarze Melancholie. Ich bin schwarz, ich bin allein, niemand will mich anschauen. Ja, da fährt dann ein Wagen vorbei. Alles ist schwarz, Trauer und so weiter. Ich glaube, dass sie das auch, wenn sie zum Beispiel bei Taylor Swift, die hat so als 12-Jährige angefangen, Texte zu schreiben. Das sind klassische Melancholie-Texte. Sie fühlt sich nicht schön, nicht attraktiv.
Aber wiederholt man da nicht bestimmte Topoi, die man halt so hat, wenn man Lieder schreibt?
Einfach? Wirb ist, um es zu besitzen. Und wir wiederholen immer, glaube ich.
Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass vielleicht sogar die Popkultur da eigentlich gerade auf einem gesünderen Weg ist, als wir im klassischen Genre. Ich habe öfter immer wieder die Streitpunkte mit Veranstaltern, wenn ich ein Programm einreiche und dann heißt es, das ist aber jetzt sehr schwarz, können Sie nicht mal was Leichteres, was Lockeres? Wir wollen doch unterhalten werden. Yeah. Und das ist eine Form des Anbiederns oder der Angst vor großen Gefühlen, die eigentlich völlig unberechtigt ist, weil ich glaube, eigentlich sehnen sich alle nach tiefen Gefühlen. Und eben genau, wo wir jetzt die ganze Zeit drüber sprechen, dass Melancholie, dass große, dunkle Lieder nicht ausschließlich schwarz sind. Ich meine, ich kann mir keine Ostern ohne Passion vorher vorstellen. Ich muss die Matthäus-Passion und die Johannes-Passion von Bach gehört haben. Und das ist natürlich ein ganz trauriges, furchtbares Thema, die Kreuzigung des Jesu Christi. Und ich höre mir das an oder ich singe das und ich gehe so beschwingt aus diesem Konzert heraus und die Sonne scheint und ich denke, hallo Welt, ich bin so glücklich, dass ich leben darf.
Das muss an der Musik liegen.
Und das liegt an der Musik und es liegt an der Beschäftigung der Musik mit dem Thema. Und niemand würde sagen, ja, vielleicht können wir die Matthäus-Passion irgendwie ein bisschen leichter und lockiger und fluffiger machen, damit es nicht so ein großes, trauriges Thema ist.
Ich glaube, dass das sogar politisch wichtig ist, dass diese Transformationsrituale in der Kunst, in der Kultur, auch in der kirchlichen, christlichen Eucharistie, dass die essentiell sind für menschliche Verständigung, ja, für die Auseinandersetzung mit Tod, aber auch mit Güte, mit Hoffnung und dass wir ohne die gar nicht leben können. Deswegen haben sie auch in der Popkultur bei den schrillsten Leuten immer wieder Assoziationen auch zu Jesus Christus zum Beispiel. Ja? Sympathy for the Devil von den Stones. I was around when Jesus Christ had its moments of doubt and faith. Oder Madonna inszeniert sich, sie sollte deswegen auch exkommuniziert werden vom Vatikan in der Jesus Christus. Lässt sich anketten mit der Dornenkrone. Also Katholiken finden das nicht jetzt besonders, wie soll man sagen, freundlich, und dennoch ist da eine Suche drin, ja, eine Suche nach
Wahrheit.
Nach Wahrheit. Und da kann man natürlich nicht sagen, dass irgendjemand auf die Idee käme, dass diese Inszenierungen oberflächlich sind. Ja, sie zeigen einem etwas. Ja. Und ich glaube, da vielleicht wirklich auch dieses Heitere, ja, operettenhaft, auch mach doch mal was Leichtes, das rutscht dann sehr schnell ins Kitschige. Und das mag man dann auch nicht. So, sie nicht als Künstlerin und auch ich als Rezipient. Ja.
Wann fing das denn eigentlich an, dass so die Einstellung war, wir möchten lieber das Lustige, wir möchten jetzt, ich denke, im 19. Jahrhundert hat man ja schon...
Immer.
Ja, war immer noch so?
Das gab es doch immer. Also das ist, also ich würde vermuten, wir dürfen jetzt nicht die hohe Kunst so sehr idealisieren. Es gibt natürlich auch immer die Sehnsucht nach, sagen wir mal, dem kitschigen Besäufnis, oder?
Aber war nicht vielleicht schon in der Nachkriegszeit, in den späten 50ern, 60ern, das Bedürfnis besonders hoch nach Unterhaltung ohne Eskalation, weil da so viele unbearbeitete Traumata existiert haben, die niemand anrühren wollte? Ja. Ich glaube, dass da schon eine Phase, eine extreme Phase der gewollten Oberflächlichkeit entstanden ist, aus Angst vor diesen tiefen Gefühlen darunter.
Das ist auch als Psychotherapeut erleben Sie das ja natürlich auch, wenn die Traumata zu stark sind, also die Kriegsgeneration, die an der Front war, die können das gar nicht bearbeiten. Und erst die nächste Generation, also manchmal erst die übernächste Generation, bearbeitet das und kann es eben transformieren, auch durch das Nachdenken oder auch durch das künstlerische Gestalten.
Da hat Brahms, wenn man so seine Lebensphase oder seine Lebensdaten nimmt, auch ein bisschen Glück gehabt, oder? Dass er einfach auch in einer Phase gelebt und gearbeitet hat, wo, gut, jetzt den Krieg von 1871, aber ich glaube, das hat ihn jetzt nicht weiter betroffen. Aber da waren nicht so viele Traumata in dieser Phase, ne, die er dann hätte bewältigen müssen.
Ist mir auch aufgefallen, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Es gab doch lange Zeit, wo er in einer sehr friedlichen Umgebung, er hatte diese Landhäuser, wo er sich immer einmieten konnte bei Familien, ist da auch immer sehr freundlich gewesen und konnte aber sein Ding machen, wie man heute sagen würde. Ja, es gab dann so oberflächliche Liebeleien, aber er hat sich da nie so richtig drauf eingelassen und frei und einsam, aber auch gesellig. Und es war eben auch äußerlich eine relativ günstige Zeit. Das haben sie übrigens bei anderen Hochkreativen auch. Das ist auch bei Goethe so gewesen. Da war er in seiner produktivsten Phase, war er sehr lange, also bis zu den napoleonischen Kriegen, war Frieden. Ja, bei Mozart auch. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass je stärker die äußere Bedrohung ist, desto schwieriger ist es, innerlich zu verarbeiten. Das ist ja auch das, wo wir uns alle schützen müssen jetzt im Augenblick mit dem Ukraine-Krieg oder auch.
Es ist auch gerade so eine Phase, glaube ich, wo auch Veranstalter sich tatsächlich fragen, mache ich jetzt noch diesen traurigen Abend sozusagen oder mache ich nicht lieber was anderes?
Aber auch hier finde ich es wieder so wichtig zu unterscheiden. Ich glaube, ganz oft ist dieses sich auf, also es gibt zwei verschiedene Formen des sich Anbiederns, die ich schwierig finde heutzutage in ganz vielen Konzertreihen. Das eine ist, alles muss aktualisiert sein, alles muss einen aktuellen Bezug haben, der ganz oft so eine Vorschlaghammer-Mentalität hat, wo man dem Publikum nicht zutraut, ganz grundsätzliche Dinge für sich selbst zu aktualisieren und für sich selbst einen Bezug zu finden. Das ist die eine Art des Anbieterns. Alles, also wir brauchen dann nur noch Konzerte, wo Bezug zur Ukraine ist oder Bezug zu Israel und so weiter und so fort. Und das andere Anbietern ist eben dieses, wir haben alle so viele schwierige Gedanken und traurige Momente gerade, dass wir nur fröhliche Dinge und Unterhaltung oberflächlicher Art haben wollen. Und ich glaube eben die Mitte dieses sich auf gesunde Art und Weise mit großen und auch dunklen grundsätzlichen Emotionen auseinanderzusetzen, zeitlosen Momenten und eben Zeitlosigkeit entstehen zu lassen in Konzerten, das ist das, was eigentlich gerade vonnöten ist, auch
vielleicht
in Konzerten.
Ist das auch eine Definition von Kunst, dass Kunst ermöglicht, in der Beschäftigung mit scheinbar ganz anderem die augenblickliche Befindlichkeit, die ich jetzt habe als Rezipient, ja, und die Weltlage in irgendeiner Weise mitzudenken. Und da könnte sogar dieses Vorschlaghammerartige jetzt dieses Thema und dieses Thema sogar so stark blenden, dass man gar nichts mehr sieht, ja, sondern gerade die Kunst als die Beschäftigung mit dem anderen, ob das jetzt ein heiteres Brahms-Lieder ist, Liebeslieder, Walzer, ja, wo dann innere Prozesse möglich sind, die im Blendlicht der Realität nicht möglich sind.
Ja, das ist genau das, was ich meine. Ja.
Man könnte ja auch radikaler fragen, gibt es überhaupt melancholische Musik? Ist nicht die Musik in sich?
Das sagen Sie jetzt am Ende. Sendung.
Ist denn die Musik in sich oder das, was wir als gute Musik finden, die Transformation und die Ausarbeitung eines Gefühls aus diesem Sprachlosen in einen Zustand des Erlebbaren. Wenn das melancholisch ist, das ist dann kreative Melancholie. Mhm. Und da würde ich sogar sagen, die beiden bedingen sich gegenseitig. Sonst, wenn es gestaltlos bleibt, ist es depressiv. Und wenn es nur formal bleibt, ist es Kitsch. Und daraus dazwischen entwickelt sich dann die melancholische Kunst, die dann auch heiter, beseelend und schön.
Ein Spannungsfeld.
Schön, einfach auch vielleicht der Begriff des Schönen, daraus entsteht dann die Schönheit.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Vollmann.
Vielleicht Rilke, denn das, wie heißt das? Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen können.
Auch das ist ein Schlusswort. Brahms und die Melancholie. Macht Schwermut Künstler kreativ? Das war unser Thema in SWR2 Forum heute. Wir waren zu Gast vor Ort beim Musikfestival Heidelberger Frühling. Und mit mir im Gespräch waren die Sängerin Alla Lucia Richter und der Kreativitätsforscher Professor Dr. Rainer Holm-Hadulla. Ich bin Katharina Eickhoff und sage Tschüss und danke fürs Zuhören.